Ja, ich freue mich, oder wir freuen uns sehr, dass wir wieder mal hier sein dürfen. Und wir hatten früher öfters mal so unser Turnier, dass wir auch hier in Marburg gewesen sind. Aber im Moment suchen wir dringend in Nürnberg einen Co-Pastor und bis dahin hängen wir erstmal fest. Aber wir machen das auch sehr gern. Ich habe gehört, da sind Leute aus Korbach, herzlich willkommen aus Frankenberg. Das erinnert mich an unsere Zeit, als wir noch in Wetzlar gewesen sind. Das war unsere Rennstrecke nach Bad Arolsen. Und da hatten wir dann auch eine Gemeindegründung. Die sind inzwischen auch so einige Jahre alt schon. Und da sind wir immer durchgedüst. Frankenberg vorbei, Korbach, Umgehung und dann rechts ab. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe einen Text aus dem Philipperbrief. Kapitel 3, 17 bis 21. Kapitel 3, 17 bis 21 und ich möchte nach der guten Nachricht lesen. Kann man den scheinbar ein bisschen runter machen, oder? Oh, okay. Danke. Ich wäre alt, ich merke das. Da schreibt Paulus an die Philipper: Haltet euch an mein Vorbild, Brüder und Schwestern. Nehmt euch ein Beispiel an denen, die so leben, wie ihr es an mir seht. Ich habe euch schon oft gewarnt und wiederhole es jetzt unter Tränen. Es gibt viele, die die Botschaft vom gekreuzigten Christus bekämpfen. Ihr Ende ist die ewige Vernichtung. Sie dienen nicht Gott, sondern ihren rein menschlich-irdischen Neigungen. Statt der Herrlichkeit bei Gott wartet auf sie Spott und Schande. Wir dagegen haben schon jetzt Bürgerrecht im Himmel bei Gott. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren schwachen, vergänglichen Körper verwandeln, so dass er genauso herrlich und unvergänglich wird wie der Körper, den er selber seit seiner Auferstehung hat. Denn er hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Ich hatte vorhin schon gesagt, wir hatten ja auch Allianz-Gebetswoche in Nürnberg und da hatten wir Kanzeltausch. Und da durfte ich in der ältesten, größten landeskirchlichen Gemeinschaft von Nürnberg predigen, direkt an der ehrwürdigen St. Sebaldus-Kirche am Dürerplatz. Die Gemeinschaft nennt sich auch Gemeinschaft am Dürer. Und das hat mich schon sehr bewegt, denn ich bin als Flüchtlingskind in Bayreuth aufgewachsen. Das ist ungefähr 60 Kilometer nördlich von Nürnberg. Und als meine Eltern irgendwann zum Glauben an Jesus kamen, die wollten da gar nichts von wissen, aber irgendwann haben sie es geschnallt und hat Jesus sie erreicht. Und dann war ich auch in der Jungschar und im IC, also sowas Ähnliches wie hier auch, gibt ja auch IC in Marburg, entschieden für Christus. Und wir waren immer so ein paar Jungs nur. Die Mädchen immer mehr, und da haben die Diakonissen immer drüber gewacht. Und in Nürnberg, da war so die bayerische Zentrale vom Landesverband. Und dann sind wir immer wieder dahin gefahren zu treffen. Und da war das richtig cool. So 40 junge Männer, die haben gesungen mit Gitarre. Das hat uns begeistert. Und vor allem dann dieser Prediger, den sie da hatten, der Willi Scheing. Das war so ein alter Gemeinschaftsprediger aus Tabor. Kriegsversehrt. Holzbein. Und dann hat er hier seinen Stock immer gehabt. Und wenn der lief, man merkte das kaum. Und der hat mich ganz, ganz stark so als jungen Mann, als Jugendlichen geprägt. Viele geistliche Wahrheiten habe ich durch seinen Dienst in mich aufgenommen, die für mich dann ja in meinem weiteren Weg mit Jesus entscheidend waren. Er war immer ein unerschrockener Zeuge von Jesus. Er war mit bei Treffen und Fahrten unterwegs. Mit seinem Holzbein. Und wenn wir uns verabschiedeten, war sein Gruß an uns Jugendliche: tapfer weiter. Aber so ein Schwabe, tapfer weiter, ja. Das war so sein Wunsch an uns Jugendliche. Ich habe denen das da erzählt, habe gefragt, wer kennt den Willi Scheing noch? Da ging ungefähr die Hälfte der Hände noch in die Höhe, also hat er da wohl weiter im Segen gewirkt. Vorbilder prägen uns mehr als alles andere. Schon im Elternhaus, Kinder tun nicht, was die Eltern sagen, sondern ahmen nach, was sie machen. Peinlich, aber es ist so. Wir können dreimal erzählen, zehnmal erzählen, 20-mal erzählen, räumen das Zimmer auf. Wenn wir nicht aufgeräumt haben, werden die Kinder das auch nicht machen. Oder andere Geschichten. Vorbilder prägen. Wir hatten gerade jetzt über Weihnachten unsere drei Söhne, wir hatten drei Söhne und zwei Töchter, und die haben so vom 23. Dezember bis 22. Januar unsere Ferienwohnung bevölkert im Haus. Und dann haben sie immer erzählt von damals. Und ich staune, was die noch alles drauf haben. Manches ist peinlich, manches ist ganz toll. Mit ihren Frauen, also mit unseren Schwiegertöchtern. Und eine hat uns dann irgendwie noch gesagt, am Telefon oder geschrieben, in der Mail, danke, dass ich die Erziehung auf euch genommen habe, dass ich jetzt so einen wunderbaren Mann habe. Das hat mich, ja, irgendwie schön. Aber nicht nur im täglichen Leben, nicht nur im Jugendalter prägen uns Vorbilder, sie prägen uns auch in der Nachfolge mit Jesus. Und wir wären wahrscheinlich alle nicht hier, glaube ich ziemlich sicher, wenn uns nicht Menschen begegnet wären, an deren Leben wir ablesen konnten, wie ein Leben mit Jesus aussieht und dass es sich lohnt, ihm zu folgen. Denn nicht Lehrsätze, sondern Personen prägen uns nachhaltig. Und darum fordert Paulus hier auf, am Anfang unseres Abschnittes, haltet euch an mein Vorbild, Brüder und Schwestern, und nehmt euch ein Beispiel an denen, die so leben, wie ihr es an mir seht. Wobei die Lehre beim Paulus ja nicht zu kurz kommt, wir wissen das. Und gerade Kapitel 2 im Philipperbrief, da entfaltet er so diese ganzen Aspekte von Jesus, so in der Schöpfung bei Gott und dann die Erniedrigung und dann, bis er wiederkommen wird. Aber diese Lehre ist immer ganz eng verknüpft mit dem praktischen Leben. Sie steht nicht für sich. Es gibt manche Christen und manche Gemeinden, die wir so auf unseren Reisen kennen, die wissen alles. Die haben immer recht. Aber das ist nicht warm, das ist mehr kalt. Und das zieht Leute nicht an. Mich hat das vorhin begeistert, als wir hier kamen. Michael hat schon den Schnee von der Stufe hier geschippt und lauter junge Leute und es quirlt hier und lauter internationale Leute. Ich finde das super, dass ihr so hier seid und dass hier Leben ist. Und ich habe gedacht, der Stress damals, Gemeinde hier zu gründen, immer hochfahren zum Hauskreis nach Dagobertshausen, wo wir unseren ersten Hauskreis hatten, ich würde es wieder tun. Es lohnt sich, diese Nachhaltigkeit einfach zu sehen, dass da etwas entstanden ist. Und das ist so wichtig, Gemeinde als Lerngemeinschaft, wo wir voneinander lernen, wie ein Leben mit Jesus aussieht. Es ist ein faszinierendes Bild. Wir dürfen lernen von anderen, die im Glauben weiter sind, wie ich das eben damals auch mitbekommen habe, damals in Nürnberg. Und wir dürfen selber für andere ein Beispiel sein, dass es sich lohnt, mit Jesus zu leben. Und deswegen heute bei dieser Kindersegnung eben auch die Erinnerung an euch als Gemeinde, dass ihr Vorbild seid, wie Christsein echt und spannend ist, wie es sich lohnt, mit Jesus zu leben. Ich bin ja auch in der Allianz Bayreuth noch, weil wir da auch noch ein Gründungsprojekt haben. Das ist so 60 Kilometer nördlich von Nürnberg. Wir sitzen da mittendrin in der Fränkischen Schweiz, in unserem Feriengebiet und sind da voll ausgelastet auch. Und da haben sie in der Allianz ein Thema gehabt, dass sie festgestellt haben, in den meisten Gemeinden, so wenn die Kinder so 13, 14 werden, verlassen sie die Gemeinde. Ich dachte, wow. In Ansgar passiert das eigentlich nicht. Ich kenne eigentlich die Gemeinden von Ansgar so. Da kommen eher andere noch dazu. Ich weiß, in Wetzlar damals, da kam die Tochter vom Pfarrer nebenan aus der Landeskirche. Die kam zu uns in die Teenie-Arbeit, weil das einfach so spannend war. Und die Teenies, die haben dann ihren eigenen Blog da auf der linken Seite immer gehabt. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir als Gemeinde den Kindern, den Jugendlichen, gerade wenn sie auf der Suche sind, deutlich machen, mit Jesus, das ist nicht für gestern. Das ist nicht irgendwie Museum, das ist Leben. Das ist gelingendes Leben. Wenn sie das an uns sehen, dann glauben sie uns das. Und wenn sie es an uns nicht sehen, können wir noch so doll reden, dann gehen sie eben. Ja, es ist einfach wunderbar, dass wir auf der einen Seite biblische Lehre als Grundlage für unser Leben haben, aber dann entscheidend ist das Leben selbst. Was unterscheidet unseren Lebensstil zum Beispiel von jemand, der nichts mit Jesus am Hut hat? Haben wir andere Prioritäten für unsere Zeiteinteilung zum Beispiel? Da, wo wir unseren Spaß haben, wo wir unsere Zeit vorm Fernseher haben, Zeit mit Gott, Zeit ihm zu dienen? Was sind die Werte unserer Beziehungen? Sind die anders als um uns herum, wo man schon gar nicht mehr Ehe und Verbindlichkeit haben möchte, eher die Ausnahme? Wie ist unsere Verantwortung im Umgang mit den Finanzen? Wissen wir, dass das alles von Gott geschenkt ist, was wir haben? Wir brauchen Menschen, die uns praktisch zeigen, wie das geht mit einem Lebensstil als Christ. Und wir sollen dann selber zu Vorbildern werden. Und wir können das auch bei Jesus sehen. Er hatte mit seinen Jüngern auch diese Lehr- und Lerngemeinschaft. Als er ihnen dann als Diener die Füße wäscht, sagt er, ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Wir Menschen waschen uns alleine eher den Kopf. Das ist so ein, was ich, die fremdsprachigen Kopfwischen, also so. Und Jesus wäscht die Füße. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Gemeinde als Lerngemeinschaft, wo authentische Vorbilder den Menschen zeigen, es lohnt sich, mit Jesus zu leben. Und leider gibt es ja nicht nur gute Beispiele. Und das muss hier Paulus auch erwähnen. Er sagt, es gibt viele, die die Botschaft vom gekreuzigten Christus bekämpfen. Ich habe euch oft schon gewarnt und wiederhole es jetzt unter Tränen. Also das sind nicht die Leute von außen, die Stress machen, die gibt's auch. Sondern die Leute, die irgendwo mit Jesus angefangen haben, aber die dann irgendwie schlechte Einflüsse haben. Hier, sie dienen nicht Gott, sondern ihren rein menschlich-irdischen Neigungen, übersetzt hier die gute Nachricht. Im Luther heißt es, der Bauch ist ihr Gott. Wir wissen nicht genau, welche Leute Paulus hier meint. Es könnten die Gesetzesleute sein, von Anfang des Kapitels hier, da sagt er, nehmt euch in Acht vor den Hunden, da wird er richtig krass, vor denen, vor den falschen Missionaren. Das sind Leute, die kommen und wollen diesen jungen Christen wieder das ganze jüdische Gesetz aufzwingen, dass sie dann richtige Christen sind. Oder es können auch die Leute sein, diese Schönwetterchristen von Kapitel 2, da steht in Vers 21, sie kümmern sich alle nur um ihre eigenen Angelegenheiten und nicht um Christus und seine Sache. Also so Schönwetterchristen, denen der Preis der Nachfolge zu hoch ist. Wir wissen es nicht, jedenfalls sind es Leute, die in der Gemeinde schlechten Einfluss auf andere nehmen und vor denen Paulus warnen muss. Es ist nicht schön. Aber wir sind Gemeinde mit Menschen und da sind immer solche und solche und dann die, die uns besonders herausfordern. Und Paulus sagt, da sind eben manchmal auch Leute mit schlechtem Einfluss. Hütet euch. Und ich muss das auch predigen, weil das hier so steht. Ich würde lieber sagen, ihr seid alle ganz tolle Vorbilder, wunderbar. Und ich habe überlegt, was ist heute für uns sowas mit schlechtem Einfluss? Heute sind kaum Leute da, die mir sagen, ich muss mich beschneiden lassen oder muss das jüdische Gesetz halten. Aber ich habe mir überlegt, Leute mit rein menschlichen, irdischen Neigungen, vor denen Paulus heute warnen würde, könnten Menschen sein, die ihren eigenen kleinen Verstand zum Kriterium für Gottes Offenbarung machen. Und da bleibt dann von der biblischen Botschaft nur das übrig, was sie sich vorstellen können oder was wissenschaftlich nach dem heutigen Stand der Wissenschaft einleuchtend erscheint. Und da ist dann Jesus und der Theologen, die doch andere lehren sollen, nur noch ein guter Mensch, der mit seinen Lehren die Welt verändern wollte. Wir haben das erlebt in der Jugendarbeit, wie wir an Weihnachten mit den Jugendlichen das Wunder der Menschwerdung Gottes feierten. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Da haben sie erzählt im Religionsunterricht, der Religionslehrer hat nur müde gelächelt. Oder Ostern, wenn wir Auferstehung gefeiert haben, Jesus ist auferstanden und dann schreiben sie in den einschlägigen Magazinen irgendwelche Theologen, ist doch alles nur Mythos gewesen. Da macht sich Verunsicherung breit, wo Menschen ihren irdischen Neigungen dienen statt Gott. Schlechte Einflüsse gibt es auch da, wo es Menschen um Macht und Herrschaft in der Gemeinde geht, statt um Dienst. Das kann ein Gemeindeklima vergiften. Wir haben erlebt im Nürnberger Raum, wie Gemeinden darüber zerbrochen sind. Viele Verletzte, die wir versuchen aufzusammeln. Und ebenso Rechthaberei und böses Reden übereinander. Solche Menschen haben keine Zukunft. Sie werden vor Gott nicht bestehen. Hütet euch für ihn, sagt Paulus. Wir hatten vorhin diese Prophetie, die auch sagt, ja, es ist nicht nur schön, sondern es gibt auch diese andere Alternative. Weg von Gott, da gibt es keine Zukunft. Das sagt Paulus ja auch. Statt der Herrlichkeit bei Gott wartet auf sie Spott und Schande. Und jetzt sagt er, wir dürfen das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir werden bei Jesus sein, wir werden bei ihm in der Herrlichkeit ankommen und ihm gleich sein. Wir laufen ihm entgegen. Ihn erwarten wir, wenn all unsere menschlichen Ziele aufgebraucht sind. Und wir haben ja alle so unsere Ziele. So in der Phase von Alex und Deiner, da muss es jetzt mit Beruf und Familie und Haus und was man so alles braucht. In unserer Lebensphase haben wir andere Ziele. Kinder sagen, wenn ich erstmal 18 bin. Und diese Ziele sind okay. Aber diese Ziele sind alle irgendwann zu Ende. Und wenn diese aufgebraucht sind, dann erwartet uns immer noch die Gemeinschaft mit Jesus. Und das ist der Sinn eines Lebens mit ihm, bei ihm anzukommen, wo die Freude vollkommen sein wird. Und da ist dann kein Platz für Theorien von der Seelenwanderung, die heute so viele Leute beschäftigen, oder diesem materialistischen Bild mit dem Tod ist alles aus. In Epheser 1, Vers 14 heißt es, der Heilige Geist ist das Unterpfand, also sozusagen der Vorschuss unseres Erbes zu unserer Erlösung. Und diese Kraft von Gottes Geist, die wir hier schon ansatzweise erfahren, die soll voll an uns wirksam sein. Kein Tod, keine Schmerzen, keine Klagen. Die neue Schöpfung, und wir sind live dabei, würde Daniel Kauloch sagen. Wir werden dabei sein. Auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin kann man viele klangvolle Namen lesen. Die Philosophen Hegel und Fichte sind da beerdigt, auch Bert Brecht. Atheistisch korrekt steht auf seinem Grabstein nur der Name, sonst ist alles kahl. Und der ehemalige Bundespräsident Johannes Rau, Christ, praktizierender Christ, hat sich für einen Bibelvers entschieden. Da steht, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Das ist eigentlich ein Wort, das die Soldaten gesagt haben, als Petrus am Feuer sich wärmt, in der Nacht des Verrates, als Jesus schon im Verhör ist, nach der Gefangennahme, und er dann verleugnet. Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und der Johannes Rau, der hat gesagt, das soll meine Identität sein. Er wusste um dieses Bürgerrecht im Himmel, von dem Paulus hier schreibt. Dieses Bürgerrecht ist schon heute unsere neue Identität, wenn wir zu Jesus gehören. Und aus dieser Identität heraus, dieses Bürgerrecht im Himmel, auf das wir warten, aber das jetzt schon da ist für uns, haben wir die Freiheit, unser Leben zu gestalten. Ob wir alt sind oder jung, spielt dann keine Rolle, weil die ganze Ewigkeit noch zu unserer Verfügung steht. Im letzten Brief, bevor sie festgenommen wurde, schreibt Sophie Scholl, oh, ich freue mich wieder so sehr auf den Frühling. Und wenige Tage später warteten sie und ihre Freunde von der Widerstandsgruppe Weiße Rose, auch ihr Bruder Hans dabei, auf ihre Hinrichtung. Und bevor sie dann nacheinander unter das Fallbeil geschoben wurden, riefen sie sich gegenseitig zu, in wenigen Minuten sehen wir uns in der Ewigkeit wieder. Diesen Teil der Geschichte hört man nicht in der Schule. Aber da kommt etwas von der Kraft zum Vorschein, dass diese jungen Leute sich getraut haben, gegen ein totales Regime aufzustehen, gewaltlos aufzustehen, die Wahrheit zu sagen. Und über diesen Vers vom Bürgerrecht im Himmel habe ich gepredigt, als ich meine Mutter beerdigt habe. Das war damals der Text in den Herrnhuter Losungen, als sie starb. Meine Mutter kam aus dem Osten, hatte viel Schweres erlebt auf der Flucht, aber sie wusste um ihr Bürgerrecht bei Gott. Sie ist dann in Bayreuth und in der Rhön gewesen und zuletzt bei uns in Wetzlar, wo wir sie gepflegt haben. Und sie ist nirgends mehr so richtig heimisch geworden, aber sie hatte die ewige Heimat in Jesus gefunden. Und das hatte damals mich und meinen Bruder dermaßen beeindruckt, als meine Eltern Christen wurden, dass wir uns auch auf die Suche gemacht haben. Wir dürfen uns alle freuen auf dieses Bürgerrecht im Himmel. Wir dürfen uns freuen, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Jesus hat das seinen Jüngern gesagt an einer Stelle, wo sie begeistert zurückkamen. Sie haben da nicht Gemeinde gegründet, aber er hat sie ausgesandt, um zu predigen vom Reich Gottes, die Menschen zu befreien, die unter finsteren Mächten waren, und Kranke zu heilen. Und da kamen sie zurück und sagten, Herr, sogar die Dämonen waren uns untertan in deinem Namen. Wow! Wünschen wir uns, dass wir erleben, wie Gott unter uns wirkt, mit Zeichen und Wundern, natürlich, übernatürlich. Und dann sagt er, schön, aber darüber freut euch nicht, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Der Erfolg, der ist mal da und manchmal nicht. Das soll euch nicht abhängig machen. Aber ihr dürft wissen, ihr gehört jetzt schon dazu. Eure Namen sind im Himmel geschrieben. Und da dürfen wir uns alle freuen, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind, wie es Jesus den Jüngern damals gesagt hat, ganz gleich, ob wir Wandervögel sind wie meine Mutter oder ganz sesshaft. Dieses Bürgerrecht bleibt. Unsere neue Identität bei Gott hat kein Verfallsdatum. Amen. Und Jesus, ich danke dir so sehr. Ich danke dir so sehr, dass du uns in deinem Evangelium das zugesprochen hast. Herr, und dass es nicht von uns abhängt, von unserer Qualität, sondern ganz allein von deiner Liebe. Und dass wir diese Liebe annehmen dürfen, auch heute ganz neu. Und dass wir wissen, du hast uns beim Vater schon angeschrieben. Herr, wir preisen dich dafür.